Diese Ausgabe von Tee Time, der Golf-Podcast, wird dir präsentiert von Ping, Global Partner des Solheim Cup 2023 und Ausstatter der Bekleidung von Team Europe.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch.
Hallo zusammen, na, wie ist es? Geht's gut, alles in Ordnung, alle gesund, alle fröhlich, das ist schön. Es liegen zwei sensationelle Golfwochen vor uns, zwei Wochen lang Europe gegen USA. Diese Woche der Solheim Cup, kommende Woche der Ryder Cup. Und wir bereiten uns mit dieser heutigen Folge auf dieses erste Top-Event, auf das Top-Event im Damengolf vor, den Solheim Cup. Dazu haben wir mit keiner geringeren als Sandra Gahl gesprochen. Zweimal stand sie schon für Team Europe am Team, kennt sich also bestens aus, ist quasi eine Solheim Cup-Legende aus deutscher Sicht. Und mit ihr haben wir am Samstag gesprochen und haben diese heutige Folge mit ihr quasi schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Was da noch keiner ahnen konnte zu dieser Sekunde. Und Sandra hätte wahrscheinlich vor Freude hier das absolute Tee-Time-Podcast-Feuerwerk abgeschossen. Ein paar Stunden, einen Tag später, hat Alexandra Försterling in ihrer Rookie-Saison auf der LET ihren ersten Sieg eingefahren. Und Sophie Witt wurde Dritte. Herzlichen Glückwunsch, ein Riesenerfolg. Wir hoffen, euch beide demnächst auch mal hier in Tee Time, der Golf-Podcast, begrüßen zu dürfen. So, und dann musste ja auch noch die BMW PGA Championship in Wentworth fertig gespielt werden. Und das war am Sonntag so mega spannend. Das war so krass. Rory McIlroy, ich weiß nicht, was der im Frühstück hatte, der hat mit einer -7 das beste Ergebnis an dem Tag geschossen und rückte quasi von Loch zu Loch den Führenden immer mehr auf die Pelle. Auch John Rahm hat einen Megatag gespielt. Tyrell Haton, oder wie wir Freunde ihn nennen, Tyrell Hatton, hätte das Ding auch nach Hause bringen können. Am Ende hieß der Sieger aber Ryan Fox. Aber auch bei dem lief es erstmal in die komplett andere Richtung. An der 1 ein Paar, an der 2 ein Paar, was schon mal gut ist. Aber an der 3 hat er sich erstmal ein Triple Bogey aufgeschrieben. Und eigentlich war an dem Punkt für ihn das Ding gelaufen.
Probably started okay. Down 1 and 2, I had 2 really good shots and gave myself 2 chances and then just hit one off the planet on 3 from nowhere. I haven't looked like doing it all week and played the hole pretty badly from there as well to make bogey with the second ball and I thought I was out of the tournament, to be honest. You know, I saw Tyrrell had started well, John Rahm had started well, and if you sit 5 or 6 back of those guys, it's going to be pretty tough to claw it back. And to be honest, I didn't miss a shot basically coming down the stretch, well, from the third hole, and obviously, you know, it's a pretty tough back nine at times, and that's easily the best I've ever played it socially in a tournament, whatever. It's and to do it on a Sunday afternoon is pretty awesome.
Gucken wir mal noch schnell auf das Leaderboard aus deutschsprachiger Sicht. Sepp Strucker, Ryder Cup steht vor der Tür. Er wurde geteilter 10. Sehr gut gespielt. Yannick Paul geteilter 45. Lukas Nemetz geteilter 61. Marcel Schneider geteilter 67. Hurley Long geteilter 69. Und Jeremy Freiburghaus aus der Schweiz geteilter 76. So, dann haben wir die aktuellen Dinge halbwegs alle jetzt mal sortiert. Challenge Tour und wie sie alle heißen, das machen wir alles wieder, wenn wir Zeit dafür haben. Auch da gab es tolle Ergebnisse, alles gut, alles geht in die richtige Richtung. Wir halten euch da natürlich auch auf dem Laufenden, aber jetzt geht's um das große Damen-Event in dieser Woche, um den Solheim Cup in Spanien. Und wie gesagt, wir haben am Samstag mit Sandra Gahl gesprochen. Viel Spaß. Das ist jetzt eine Podcast-Folge, die wir auf 3 verschiedenen oder aus 3 verschiedenen Ländern aufnehmen. Flo ist zu Hause geblieben.
Genau, also ich bin bodenständig geblieben. Ich bin zu Hause.
In good old Germany. Sandra ist uns zugeschaltet nicht aus den USA, sondern aus Tschechien, richtig?
Genau.
Und ich bin noch in London, ich bin noch bei der BMW PGA Championship. Wenn es im Hintergrund ein bisschen wummert, dann liegt es daran, dass samstagabends hier eine riesen Open-Air-Fete abgeht. Ich glaube, Calvin Harris oder Jack Jones legt da gerade auf. Mhm. Und er lässt ab und zu mal so ein paar Bassdrums hier durchwummern. Also wenn es kurz den Eindruck hat, als ob euer iPhone oder euer Smartphone, über das ihr diesen Podcast hört, irgendwie zerschellt, dann liegt es an dem DJ hier in London. Es ist echt, also das fährt einen durch den ganzen Körper, wenn das dann so richtig wummert. Also dafür kurz sorry, aber ich konnte jetzt nicht sagen, warte mal noch eine Stunde. Wir müssen erst noch unseren wichtigen Podcast heute aufnehmen. Der muss da irgendwie seinen Job machen. Sandra, erste Frage, wie geht's dir?
Ja, danke. Mir geht's richtig gut. Ja, ich besuche Familie, Freunde und genieße den europäischen Sommer, weil in Florida ist es gerade zu heiß und da sind so viele Hurricanes.
Ja, kann ich teilweise nachempfinden. Also ich kann mich noch erinnern, als ich selber in Florida 3 Jahre gelebt habe, in Bradenton, und vor allem dann immer der Wechsel dann von Deutschland wieder im Winter zurück nach Florida, der war am härtesten. Du bist dann irgendwie eingestiegen bei so klirrender Kälte, minus 10, minus 15 Grad in München, und hattest ja Klimaanlage komplett durch bis zum Flughafen Bradenton, Sarasota, und als da dann diese Schiebetür aufging, du gehst da raus. Und dann hatte ich erstmal Schnappatmung. Also von diesen minus 10 Grad, null Luftfeuchtigkeit in diesen tropischen, keine Ahnung, Regenwald gefühlt. Das war schon ein kleiner Switch. Da hatte ich erstmal immer Probleme zu atmen.
Sandra, was fällt dir sofort ein, wenn du an deinen letzten großen Solheim Cup dich erinnerst?
Ach du, einfach so viele gute Erinnerungen. Aber es war einfach eine der intensivsten Wochen meiner Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren einfach so viele, eigentlich viele Aufs, aber auch ein paar Ups zum Ende, wie wir alle wissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch die Zuschauer, kann sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber oder vielleicht schon, weil es halt der einzige Solheim Cup in Deutschland war. Aber damals hat ja Europa ganz krass geführt nach 2 Tagen, und ich habe auch für mich persönlich so gefühlt mein bestes Golf gespielt, das ich je gespielt habe. Und dann kam diese Sache mit diese Regelsache auf mit Suzanne Patterson. Mhm. Und irgendwie war danach die ganze Teamstimmung einfach im Keller, und dann haben wir am Sonntag einfach alle nicht gut gespielt. Und es war halt wirklich, es ist so eine Psychologie eigentlich, weil wir waren so eng, das ganze Team war so eng, und es war einfach so eine geile Stimmung. Und nach diesem Vorfall ist einfach alles auseinandergebrochen. Und wir hatten so einen Vorsprung und haben den komplett verloren am Sonntag. Und da sieht man einfach, wie viel dieser Teamgeist, diese Energie im Team und einfach, dass da alles stimmig ist, wie viel das ausmacht.
Das war ja damals der Solheim Cup in St. Leon Roth. Da war ja auch die Caro Masson dabei. Und wenn ich mich richtig erinnere, da ging es ja um diesen mehr oder weniger geschenkten Putt an der 18.
Ja, ne? Ja. Ja, ich glaube, das war sogar die 16. Nicht. Ja. Das war nicht in unserem Flight, ne? Also das war Suzanne, hat, glaube ich, mit Charlie Hull gespielt. Und sie hatte den Amerikanern einfach, also sie hatte noch so einen Putt, die Amerikanerin, und Suzanne ist weggegangen. Und die Amerikanerin hat aufgehoben. Und dann meinte Suzanne, hey, den habe ich nicht geschenkt. Und damit war das Loch praktisch verloren. Ja, und da scheiden sich natürlich die Meinungen.
Ja, klar. Wie habt ihr das an dem Abend irgendwie nochmal aufgearbeitet? Oder habt ihr die Situation nochmal angesprochen, wie man dann mit umgehen soll am nächsten Tag?
Das nicht. Es war einfach wirklich auf einmal Riesendiskussion. Jeder hat mit jedem diskutiert, ob das jetzt richtig ist, ob das falsch ist. Jeder hatte irgendwie eine Meinung, aber es war einfach, es ist einfach alles zusammengebrochen. Ich kann es dir nicht anders beschreiben. Wir haben am Ende, an dem Abend, ich glaube, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich glaube, wir waren zur Hälfte einfach mega, oder 3/4 der Mannschaft war einfach mega sauer irgendwie, dass das so gelaufen ist, und die Stimmung war einfach komplett weg. Und klar, am nächsten Tag irgendwie, hatten wir einen riesen Vorsprung, aber es hat überhaupt nichts gebracht.
Ist das etwas, weil Solheim Cup bedeutet ja plötzlich, dass man, du hast es jetzt ganz oft gesagt, dass man ja plötzlich im Team auch unterwegs ist. Sonst ist man ja als Profigolfer, als Profigolferin in erster Linie immer erstmal für sich verantwortlich und für sich unterwegs und hat seinen Caddy an seiner Seite und das ist irgendwie das Team. Aber man spielt immer so für sich. Und dann kommt dieses Riesen-Event, dieser Solheim Cup und plötzlich ist man so eine Mannschaft. Das ist schon ein bisschen was anderes, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, das ist auch Teil des Drucks, den man spürt, weil man möchte halt gut für die Mannschaft spielen und dann war dieser Solheim Cup natürlich noch in Deutschland, dann hat man natürlich noch die Zuschauer, von denen man irgendwie auch gutes Golf präsentieren möchte, vor allen Dingen Damengolf, weil das sowieso irgendwie nicht im Fernsehen gab bis dahin gefühlt. Und ja, und dieser Teamaspekt ist natürlich riesig. Auf der einen Seite kannst du dir natürlich mehr Druck machen, auf der anderen Seite hebt es dich natürlich auch, ne, wenn sich alle verstehen und wir alle irgendwie das gleiche Ziel haben und einfach Spaß haben und diese Freundschaft da ist, dann ist es natürlich was dich halt total erträgt. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl und ich hatte auch vor meinen Matches hatte ich auch schöne Gespräche mit den Partnern, mit denen ich also Viererpartner spielen sollte, dass wir uns halt auch ein paar Dinge einfach klar gemacht haben, dass wir einfach keinen Druck machen, sondern dass wir am gleichen Strang ziehen und so weiter. Also einfach anders drüber reden, als man normalerweise einfach über ein Spiel reden würde.
Also wir wissen ja, oder zumindest ist auch das, was ich ab und zu mal versuche, bei meinen Mannschaften so Teambuilding-Geschichten zu machen. Ja, so und bei den Herren, wir alle kennen ja dieses berühmte Video, das es gab von diesem 2018er Ryder Cup, als dann Thomas Bjorn, sag ich mal, mit Conor Moore gemeinsam dieses lustige Video gemacht hat, wo Conor Moore die einzelnen Mitspieler oder die einzelnen Spieler aus Team Europa nachgemacht hat. Wie habt ihr das gemacht oder wie macht man das beim Solheim Cup? Wie funktioniert das bei den Damen, so ein Teamgefühl zu kreieren von jetzt auf gleich? Macht ihr euch da auch irgendwie nach?
Nee, wir hatten tatsächlich nicht sowas, was du gerade beschrieben hast. Aber ganz viel Teambuilding ist halt in diesem Bus. Also ich weiß, in meinem ersten Solheim Cup in Irland, da also ist halt ganz viel... jeder bringt irgendwie ein Lied mit, das er halt gerne mag und auf dem Weg zum Golfplatz wird halt dann dieses Lied gespielt von allen und es wird gesungen und es geht halt ab irgendwie, ja, also es ist wirklich lustig und dann, was natürlich auch enorm irgendwie diesen Teamgeist schafft, sind diese Team-Meetings am Abend, wo dann halt auch andere, auch die Männer irgendwie ihre Videos einsenden, ja, von der European Tour und dann irgendwie allen Glück wünschen und dann sind das halt auch zum Teil richtig lustige Videos und ich glaube dann die Kapitäninnen, die machen sich viel Arbeit damit, dass die irgendwie so kleine Messages irgendwie in dein Zimmer tun, irgendwie so Motivationssachen und die kriegst du dann jeden Abend, kriegst du neue und bei den Frauen ist es natürlich auch so, dass wir uns dann die Nägel machen und hier und das und das alles irgendwie in diesen blau und gelben Farben ist. Also es ist halt, sind ganz tausend kleine Sachen einfach, ja.
Aber das stelle ich mir jetzt echt spannend vor, wenn ihr dann so im Bus unterwegs seid. Weißt du, bei den Amerikanerinnen ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil das ist alles eine Sprache, das wird wahrscheinlich alles Englisch sein. Und bei euch kommt dann wahrscheinlich so ein Mix aus Schwedisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, also...
Ja, obwohl, ich meine, die meisten Lieder sind ja schon in Englisch, aber ich glaube, wir hatten irgendwie so ein, zwei Spanische dabei, ja. Aber es sind halt Lieder, die irgendwie alle kennen und dann, übrigens, die Caddies, die haben auch einen großen Teil daran, dieses Team zu machen. Also, die sind natürlich auch richtige Spaßvögel und dann im Bus sowieso. Also, dann wird gesungen und getanzt und keine Ahnung. Also, es ist schon lustig.
Es hat ja auch eine ganz andere Geschichte. Ich finde es immer wieder mal interessant. Wir diskutieren ja auch ganz oft. Es wird jetzt so langsam, dass das Damengolf noch mehr auch im Fernsehen kommt, dass da noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit was auch davon mitbekommt. Der Solheim Cup, den gibt's erst, oder den ersten Wettbewerb gab es erst 1990. Also das ist noch eigentlich ein ganz junges Ding, angeführt und im Endeffekt auch erfunden und angetrieben von Carsten Solheim, dem Mann, den wir alle kennen von Ping, der das Ganze initiiert hat und nach vorne geprescht hat, daher auch der Name logischerweise, aber es ist noch eine ganz junge Nummer, also erst seit 1990, also es ist noch viel Weg zu machen, um noch mehr Aufmerksamkeit fürs Damengolf zu kriegen. Findest du das mittlerweile besser oder wir haben auch vor ein paar Jahren schon mal drüber diskutiert zusammen, ist es besser geworden oder was sagst du gerade aus dem aktuellen Standpunkt 2023?
Ja, also ich glaube, die letzten zwei Jahre ist es enorm besser geworden. Also ich meine, ich kann jetzt nur aus der Sicht von der LPGA reden. Ich glaube, die LET, die wird auch besser, aber momentan finde ich, dass die LPGA richtig boomt und generell halt einfach Frauensport, dass da viele, viele Firmen das als ja, einen großen Asset sehen, da einfach Geld reinzubringen und zu investieren, einfach in das in den Damensport generell. Und das sieht man halt jetzt einfach auch an den Preisgeldern und an der Anzahl von Turnieren, die wir haben. Also es hat sich viel getan. Ich weiß nicht, ist jetzt schwer für mich zu sagen. Ich glaube, die LET, also die Preisgelder steigen auch, es wird besser, aber ist halt noch nicht zu vergleichen, sage ich mal, mit Amerika. Aber was ich halt merke, dass wir viele, viele junge deutsche Nachwuchsspieler haben, die jetzt momentan, also finde ich einfach, die Anzahl ist einfach viel größer, die jetzt auch auf den kleineren Touren spielen und auch auf der LPGA. Also ich denke schon, dass sich da momentan viel tut. Ja.
100%ig, das kann ich auch absolut bestätigen. Also jedes Mal, wenn ich dann auf Sky kommentiere und auch wir auf Sky werden natürlich den Solheim Cup übertragen, da haben wir genau vier Kommentatoren am Start.
Hey.
Ja, genau. Da haben wir vier
Ja, Moment. Allein Herr Fritsch hat ja zwei Co-Kommentatorinnen, ne?
Oh.
Also du bist ja hier, der Thomas Gottschalk von Sky Sport Golf kriegt natürlich zwei Michelle Hunzigers neben sich gesetzt. Habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt. Aber es ist großartig. Ich freue mich drauf. Es wird super.
Genau,
Ist
also
die
mit Greg.
easy, oder? Sie dabei?
Genau, Isi Gabsa, Katharina
Ja.
Böhm, Gregor Biernat und meine Wenigkeit. Wir vier
Okay.
werden den Solheim Cup kommentieren, wenn die Spielerinnen dann im Finca Cortesin in der Nähe von Malaga, in Casares, wenn es da zur Sache geht, Europa gegen die USA.
Ole.
Ja, gell? Aber jetzt muss ich ehrlich gestehen, dass ich diesen, ja doch, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Und zwar, jedes Mal, wenn ich dann auf Sky, ja, kommentiere und dann die Ergebnisse von den Damentouren mal mit reinbringe in meine aktuelle Übertragung, da habe ich manchmal das Gefühl, ich lese gerade die Hälfte des Teilnehmerfeldes vor. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Spielerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, nicht nur Deutsche, sondern auch Österreicherinnen und Schweizerinnen. Das sind echt viele.
Ja, enorm, enorm. Das ist richtig gut.
Und was ich aber auch sagen muss, statistisch zum Solheim Cup, der ja seit 1990 ausgetragen wird, man würde es vielleicht manchmal nicht so denken, vor allem wenn man diese beiden großen Touren betrachtet, die LET und die LPGA, dann ist ja schon so, dass die LPGA deutlich mächtiger ist, ja, als Tour. Und trotzdem steht es eigentlich nur 10 zu 7 für die USA, seitdem der Solheim Cup 1990
Ja.
eingeführt wurde.
Ja, gut, aber ich meine, wir haben ja auch viele, viele Europäerinnen, die auf der LPGA spielen, die ja trotzdem qualifiziert sind.
Du bist ja inzwischen amerikanische Staatsbürgerin.
Ja.
Auch noch nicht so lange, oder? Wie lange ist es
Nee,
jetzt?
2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Okay, also doch ein paar Jährchen, schon ein paar Geburtstage her. Würdest du für Amerika spielen?
Nein.
War unfair die Frage, ich weiß. Aber ich habe gedacht, ich bringe sie einfach mal. Aber die Antwort fand ich super.
Ja, du, nee. Also es war, ich hatte jetzt, wann war das? Vorgestern habe ich so eine Message machen sollen, so eine Video-Message für den Simpson Cup. Das ist so ein Ryder Cup für Veterans in, also, ne, also England, das heißt Europa gegen Amerika, aber so für eben Veterans. Und da habe ich halt auch so einen Spaß gemacht, so gesagt, ja, ich habe einen amerikanischen Pass, ich habe auch einen deutschen Pass, für wen soll ich jetzt mich. Und ich so, ja, ist überhaupt keine Frage. Go Europe. Ja.
Kannst du dich noch an die Situation erinnern, wie die Situation war, als du erfahren hast, dass du beim Solheim Cup 2011 im Team sein wirst?
Ja.
Weißt du das noch, wie das war?
Ja, das war der Hammer damals. Das war ein riesengroßes Jahr für mich. Und da hatte ich ja gewonnen auf der LPGA und dann hatte ich aber noch nicht die LET-Karte. Und du musst halt Mitglied sein von der LET, um überhaupt beim Solheim Cup mitzuspielen. Das heißt, die haben mich dann irgendwie 2 Monate später angerufen und meinen so, ja, wir würden dich ja gerne dabei haben, aber du hast halt keine Karte. Aber da gibt es irgendwie wie soll man sagen, so ein Schlupfloch irgendwie, dass man sich so als Honorary Member irgendwie machen kann. Und das möchten wir jetzt machen. Und ich so, wow, okay, cool, mega. Und dann war es eigentlich mehr oder weniger klar. Dann hatte ich, glaube ich, noch irgendwie so ein paar Turniere, wo ich das wieder nicht so gut gespielt habe. Dann habe ich wieder Sorgen gemacht. Aber am Ende war ich dann dabei. Und ja, das war schon ein cooler Anruf.
Und war dann 2015 für dich eher so ein Easygoing, weil du das alles schon mal erlebt hattest? Oder war es aufgrund dessen, dass es 2015 dann auf deutschem Boden war, dann doch wieder so ein bisschen ein Adrenalinkick mehr?
Ja, das war, es war ganz, eine ganz andere Erfahrung. Weil 2011 haben wir gewonnen, aber ich habe wirklich nicht gut gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ich war einfach so nervös und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und 2015 war ich wieder sehr, sehr nervös. Das war ein riesengroßer Adrenalinkick auf jeden Fall, weil ich einfach ne, auf deutschem Boden gespielt habe. Aber ich konnte damit komplett umgekehrt umgehen. Ich habe einfach richtig gutes Golf gespielt und am Ende haben wir aber verloren. Also es war halt so komplett andersrum beides.
Ja.
Aber ich war jetzt nicht weniger nervös. Ich wusste nur, glaube ich, was mich erwartet und ich war ein bisschen offener mit meinen Spielpartnern über Erwartungen und wie wir das Spiel angehen. Und ich glaube, ich hatte eine bessere Strategie einfach für mich selber, wie ich mit dem Druck umgehe. Und das hat dann halt einfach besser geklappt.
Ich habe mal mit Nicolas Colsaerts, der aktuelle Vizekapitän von Ryder Cup Europa, eine Runde gespielt und ich habe ihn auch mal angesprochen, wieso sein erster Abschlag war beim Ryder Cup. Und er hat gesagt, er stand da mit seinem Dreierholz und hat da auf seinen Ball runtergeschaut und auf einmal war dieser Ball nicht mehr da. Weil er war so nervös, dass er Tränen in die Augen bekommen hat und dann war da nur noch eine weiße Wolke da unten. Und er sagte, sein letzter Gedanke war, und es ist natürlich nicht das, was du denken willst, jetzt bloß keinen dünnen, weil der nächste Abschlag ist so eingefasst mit so Steinen. Der war mit so Steinen eingefasst. Yeah. Und wenn er da einen dünn reinschickt, dann kann der überall in die Menschenmengen reinkicken.
Oh, wow.
Und dann stehst du da, siehst keinen Ball, hast diesen Gedanken und jetzt musst du irgendwie den Trigger ziehen, weil irgendwann man muss dann auch mal abschlagen. Ne? Wie geht man denn mit so einer Situation am besten um? Also inzwischen habe ich das Gefühl, dass die Spieler immer mehr dazu tendieren und auch die Spielerinnen mit der Menge diesen Abschlag zu feiern. Also es ist nicht mehr so, ich gehe in meinen Tunnel und ignoriere alles, sondern das ist so, ich gehe mal aus dem Tunnel raus und hole alle rein.
Ja, das habe ich gesehen, das habe ich noch nie gemacht. Ich bleibe im Tunnel.
Du bleibst in deinem Tunnel, ne?
Ich bleibe in meinem Tunnel. genau, also ich glaube, dass die Menge trotzdem einem total viel Energie gibt. Und einfach mega viel Spaß macht, aber ich wollte trotzdem irgendwie die Ruhe haben über den Ball und mich auf meinen Schlag konzentrieren.
Da geht auch bestimmt jeder ein bisschen anders und unterschiedlich damit um. Also Ian Poulter hat es früher wahrscheinlich gebraucht, dass jeder ihn anschreit und jeder ihn unterstützt und der Wolf hat auch herausgefordert. Und andere wiederum müssen tatsächlich im Tunnel bleiben. Aber hast du während des Solheim Cups dann von Tag zu Tag vielleicht ein bisschen mehr zugelassen, je nachdem wie halt auch die ich meine, in St. Leon Roth hast du ja selber erzählt, habt ihr am ersten, also war der haushoch überlegen sozusagen. Mhm. Lässt man dann ein bisschen mehr zu oder bleibt man komplett dann so in seinem Tunnel?
Also ich habe schon irgendwie, ich weiß nicht, was du mit zulassen meinst. Also ich wollte ja trotzdem irgendwie.
Und dass man sich so ein bisschen öffnet, so mal ein bisschen, dass man vielleicht dann irgendwann merkt, so dass es einen, man muss sich, glaube ich, da ein bisschen dran gewöhnen, wenn man das sonst vielleicht, also Solheim Cup, Ryder Cup, das ist ja nochmal eine ganz andere Stimmung. Da fliegt ja so richtig die Kuh sozusagen. Viel mehr anfeuern, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann plötzlich in der ersten Teebox steht oder vielleicht fängt es auch auf der Range schon an und man feststellt, huch, okay, hier ist der dB-Pegel ist überall ein bisschen hoch, ein bisschen lauter vielleicht, als man es sonst gewohnt ist. Und die Leute sind noch parteiischer irgendwie, also noch ein bisschen mehr auf Europe, USA, wie auch immer, dass man da vielleicht sich auch erstmal dran gewöhnen muss, so einen halben Tag, bis man dann vielleicht ein bisschen easier, lockerer darauf reagiert und dann dementsprechend, das meine ich mit, dass man es zulässt, dass man dann vielleicht doch mal mit der Menge so ein bisschen mehr mitgeht. Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man es im Fernsehen sieht, irgendwann sind dann auch die, wo man das Gefühl hat, am Anfang sind eher so ruhiger oder sind halt im Tunnel, dass die irgendwann dann auch so ein bisschen dass der Adrenalinkick dann irgendwann doch so sagt, okay, jetzt müssen wir mal kurz ausflippen hier.
Ja, also ich glaube, das dauert so gefühlt, bis man sein erstes Birdie macht und dann die Menge halt einfach richtig laut wird und dann ist es so ein Moment so, okay, ich kann noch Golf spielen, alles ist gut, jetzt geht's weiter, also dann, das war so dieser Knackpunkt, an den kann ich mich genau erinnern. Ich hatte so einen links-rechts-Birdie-Putt, den habe ich reingemacht und auf einmal war es halt richtig laut und dachte ich so, okay, ab jetzt kann ich irgendwie so ein bisschen durchschnaufen und jetzt geht's so richtig los. Und das gleiche Gefühl hatte ich auch in Irland damals. Es ist irgendwie so, ja, so als könnte man, in der Tschechei hat man so ein, sagt man so, man könnte so die Luft mit so einem Messer schneiden. Das ist so am Anfang das Gefühl. Und dann nach dem ersten Birdie ist einfach irgendwie so lockerer und ja,
Ich glaube, es
genau.
gibt nichts Geileres als irgendwie so ein Putt zum Lochen, zum Sieg des Matches oder so einen besonderen, um das Match irgendwie am Leben zu halten oder natürlich auch, um dann
Ja.
den Solheim Cup zu gewinnen und das dann mit diesen Leuten zu feiern.
Es
Also.
ist, ach, es ist unglaublich. Also ich glaube, ich hatte nie ein besseres Gefühl in meiner Karriere als das, genau was du jetzt beschrieben hast.
Und
Also
das sagt Sandra Gahl, die quasi schon so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen konnte, auf Amateurebene, auf Profiebene, ein LPGA-Tour-Turnier gewonnen. Und das finde ich cool. Finde ich einfach cool.
ja, das ist einfach, es ist einfach, die Stimmung ist einfach so cool, das kann man einfach nicht in Worte fassen.
Wie kriegt man die
Ja.
unterschiedlichen Kulturen von Europa unter einem Hut oder spielt das gar keine Rolle?
Ich glaube, das ist einfach unter Europäern, das ist wie so ein, das ist einfach wie so ein, ja, so eine Bindung, die man hat und alle sprechen ja eh Englisch untereinander in den Ländern und das ist wie so ein, ja, einfach etwas, was man, was einfach da ist, ohne dass man das in Worte fassen muss. Und vor allen Dingen kennen wir uns ja auch viele schon aus Amateurzeiten. Also die, ja, es sind halt wirklich viele, viele Spieler, mit denen ich schon EMs gespielt habe damals. Und deswegen, und unter Europäern ist es ja eh irgendwie so, dass man automatisch gegen Amerikaner gewinnen möchte und halt auch im guten Sinne sich halt auch lustig macht über die Amerikaner. Es ist halt einfach so, ja. Und vor allen Dingen bei so einem Solheim Cup oder Ryder Cup, ja. Ich weiß, da gab es auch ein paar lustige Lieder bei meinem ersten Solheim Cup. Die gingen auch so in die Richtung.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage, aber ich stelle mir
Ja.
das wirklich vor, dass es hier und da mal, dass das wirklich ein Thema sein könnte. Wenn ich mit meinen spanischen Freunden zu Abend esse, dann brauche ich vor 22 Uhr nicht anzutreten.
Ah ja.
Ja? Wenn ich
Ja.
mit meinen deutschen Freunden zu Abend esse, brauche ich nicht nach 18 Uhr anzutreten. Ja?
Ja.
Was
Ja.
war so die Abendessenszeit, auf die ihr euch als Team geeinigt habt?
Oh Gott, das ist schon echt, das weiß ich gar nicht mehr. Aber da gab es, also ich glaube, es war so 19 Uhr oder so.
Man hat so die goldene
So.
Mitte genommen, ne?
Ja, ich glaube schon, ja. Die goldene Mitte auf jeden Fall. Aber hast schon recht, das ist immer sehr lustig, dieses, die Entscheidung.
Da mussten die deutschen Spielerinnen nochmal einen Corny reinflanken, um durchzuhalten bis 19 Uhr. Und die Spanierinnen, die mussten halt ein bisschen früher was
Du,
essen, ne?
ganz ehrlich, die Solheim, also so eine Solheim-Woche ist eigentlich so durchgetaktet von Montag bis Sonntag, dass du irgendwie gar nicht Zeit hast, irgendwie links oder rechts irgendwas zu machen. Also so gar nicht. Das ist halt von morgens bis abends und irgendwie hast du dann auf einmal Termin, okay, Abendessen. Also es ist, so, glaube ich, gar nicht mal eine Diskussion irgendwie. Das ist echt crazy. Das denkt man gar nicht. Das sieht man auch gar nicht so von außen. Denkt man eigentlich, das wäre so eine 3-Tage-Woche, aber das ist wirklich von Montag an mit Interviews und tausend Dinge unterschreiben und Fotos, also 1 Million Fotos irgendwie, die man machen muss und Gala-Dinner und hier und da und Team-Meetings und dann Physio und also es ist einfach nur und kaum schlafen eigentlich.
Wobei ich sagen muss, also mit diesen ganzen Team-Meetings und Veranstaltungen und Galaabenden, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, da seid ihr Damen deutlich besser als wir Männer, weil bei euch ist es ja absolut gang und gäbe, auf der LPGA-Tour und wahrscheinlich auch auf der Ladies European Tour, solche Veranstaltungen zu besuchen. Also wir spielen ja, wenn wir
Ja.
Pro-Am spielen, dann spielen wir 18 Loch, dann gibt es vielleicht nochmal eine Cola hinterher oder ein Wasser und irgendwie so High Five und das war's. Und ihr habt es ja teilweise 2, 3 Tage am Stück und seid dann auch immer abends dabei. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ihr da auch eine deutlich bessere Figur abgibt als wir.
Du, ich will euch da gar nicht bewerten.
Das hat gereicht.
Hält sich
Das war ein Mic
diplomatisch
Drop.
zurück, ne? Das, okay, gut.
Absoluter Mic Drop.
Aber ich habe es gehört. Ich habe es schon von einigen gehört. Das muss ich sagen, ja.
Nee, aber da kann ich ja selber aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe jetzt 3 Pro-Ams mitgespielt und du gibst deinem Pro-Partner an der 18 die Hand, dann wird noch ein Foto gemacht und dann siehst du ihn nie wieder. Also dann siehst du ihn am nächsten Tag im Turnier, logischerweise. Also das hat Flo schon ganz oft erzählt, das ist bei euch beim Damengolf eine etwas andere Nummer, ne?
Also ja, wir sind auch viel mehr davon abhängig, ehrlich gesagt, von den Pro-Ams. Die sind auch ein großer Teil von, zum Teil von unserem Preisgeld, beziehungsweise sind einfach unsere Sponsoren, um die wir uns viel mehr kümmern müssen, glaube ich, in dem Sinne. Also es ist ja wirklich so, dass die Sponsoren sich für die Männertouren, ich meine, die müssen die nicht suchen, ja. Die sind einfach da und ich glaube, wir müssen uns einfach generell ein bisschen mehr anstrengen, um das Geld zu verdienen, um die Sponsoren zu halten. Und das wird uns einfach in unseren Player-Meetings immer wieder gesagt, dass wir wirklich uns um die Amateure kümmern müssen, dass wir immer da sein müssen, bestimmte Anzahl von Pro-Am-Abenden, Gala-Abenden. Und wenn nicht, dann kriegen wir auch Strafen und so ist es halt. Aber ich glaube, es ist auch irgendwo in unserer Natur, vielleicht als Frauen, ich weiß es nicht, dass wir einfach so auch gerne Tipps geben oder mit den Leuten reden, nachher vielleicht noch irgendwie Mittagessen oder so. Keine Ahnung, kann ich jetzt schwer beurteilen, aber es ist wirklich wichtig für das Golf für uns, ja.
Was würdest du sagen mit deiner Erfahrung, das, was du bis jetzt alles erlebt hast beim Solheim Cup? Was sind so die zwei Do's und was sind so die zwei Don'ts, die die Kapitäninnen machen oder nicht machen sollten?
Okay, also ich würde sagen, ein Do ist auf jeden Fall, beziehungsweise ein Don't, ist, dass sie diese Vierer-Pairings so entscheiden, wie sie es gerade im Kopf irgendwie möchten, anstatt wirklich zu gucken, wer mit wem gut kann. Ja, ich glaube, dass es einfach so wichtig ist, dass sich zwei Leute gut verstehen und Spaß haben. Dass du vielleicht auch mal eben diese zwei Spanier zusammenspielen lässt, weil die einfach so einen Spaß dabei haben, anstatt einfach nachzudenken, okay, die ist lang und die ist kurz und die ergänzen sich und bla bla bla. Ja? Also ich glaube, dass die da manchmal einfach zu viel in dieser Hinsicht also das wäre ein Don't, sagen wir mal so.
Also du würdest sagen, so Persönlichkeitsmatching ist wichtiger als Spielanlagenmatching.
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall.
Weil also gibt es dann sowas wie eine Dating-Seite, wo man sich dann gegenseitig matcht, oder?
Man muss auf jeden Fall vorher sowas ausfüllen und sagen, hey, mit dem möchte ich auf keinen Fall und mit dem auf jeden Fall. Also sowas gibt es auch. Ja.
Ach, das gibt's tatsächlich?
Ja, klar. Ja. Die müssen ja wissen, mit wem du dich wirklich gut verstehst. Ich meine, idealerweise hast du keinen, mit dem du dich gar nicht verstehst. Aber es kann natürlich passieren, dann willst du es natürlich nicht irgendwie die zwei zusammentun. Mhm. Ja, genau. Also die meisten sagen irgendwie, ja, ist mir egal, aber vielleicht hast du halt irgendwie eine Präferenz. Also ich weiß, dass bei uns immer irgendwie so ist, dass, weiß ich, die zwei Schweden oder zwei Spanier einfach richtig gut zusammen sind. Mhm. Genau. Das wäre es Don't. Das ist eine gute Frage. Als Kapitänin, was sollte man
auf jeden Fall machen, ne?
Also auf jeden Fall sollte man, es gibt ja Kapitäninnen und dann, glaube ich, ein oder zwei Vizekapitäninnen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sie viel präsent sind auf dem Platz, um dir zum Teil einfach zu sagen, wie die anderen spielen, wie die Matches laufen, wo irgendwie die Energie da sein muss. Ich weiß, dass mir das einmal passiert ist, dass ich da irgendwo auf dem Platz war und relativ lange Zeit lang einfach keine Ahnung hatte, was überhaupt passiert, weil keine Leaderboards da waren und auf einmal war die Kapitänin auch nicht da und es war einfach nicht gut, sage ich mal. Und ich glaube, dass dieses wirklich, die müssen ja immer von einem Flight zum anderen und es so viele Flights gibt es nicht auf dem Platz, einfach informieren, da sein und auch so ein bisschen Pep-Talk machen. Also ist richtig gut.
Lass uns nochmal auf die nächsten Tage vielleicht ein bisschen genauer eingehen. Wie seht ihr zwei denn so die Lage? Jetzt will natürlich jeder so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Beim Ryder Cup kriege ich gerade hier in London noch so ein bisschen mit, man ist so in so einer Aufbruchsstimmung irgendwie. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja komm, wir ärgern die Amerikaner ein bisschen. Wie ist es bei den Damen? Wie sieht es beim Solheim Cup aus? Gibt es eine Tendenz? Gibt es eine Übermacht? Gibt es gibt es schon Wetten, die schon laufen, wie hoch der Sieg für die Amerikaner oder für die Europäer ausfallen wird? Kriegt ihr was mit? Oder gibt es bei euch so WhatsApp-Gruppen vielleicht sogar? Wo ihr so untereinander schon mal so ein bisschen anfangt, so rumzufrosteln oder so?
Also ich kann mir vorstellen, dass es unter dem Team so ist. Ich bin da jetzt nicht drin in diesen WhatsApp-Gruppen. Aber ich finde, dass momentan einige der Europäerinnen richtig gut gespielt haben die letzten Monate. Also richtig gut. Celine Boutier, Charlie Hall. Und auch die Europäerin Lynn Grant, also Maya St also
Oh
ich
ja.
glaube, dass die wirklich richtig, richtig gutes Team haben und die Amerikaner vielleicht von der Weltrangliste besser sind, aber dass viele von denen momentan eigentlich nicht so gut in Form sind. Also wenn du dir jetzt Lexi anguckst oder Danielle Kang, dass die momentan nicht so ein gutes Jahr haben, aber das heißt nicht, dass die jetzt nicht aufblühen unter Matchplay. Das kann natürlich immer passieren, weil es ist halt ein ganz anderes Format und du hast eben den Team-Support. Aber ich muss sagen, dass die Europäerinnen da, glaube ich, schon echt gute Chancen haben.
Sehe ich genauso. Also ich meine, du hast natürlich im Team Europe unter der Führung von Pedersen, du hast 5 Schwedinnen in dem Team, ja. Und da haben wir dann auch schon wieder das Thema mit Matching der Vierer, die ja auch irgendwo wichtig sind. Dann Sandra hat es angesprochen, Maja Stark hat echt eine starke Saison. Ich glaube, 2-mal gewonnen bereits in diesem Jahr. Boutier hat die, Gott, wie heißt es nochmal, am Genfer See, hilf mir doch mal, wie heißt euer Match?
Evian.
Evian
Evian.
Masters gewonnen, starke Performance dort. Und natürlich Lynn Grant, das ist eine Spielerin, die eine Spielanlage hat. Die hat ja auch letztes Jahr den Herren gezeigt, wie es funktioniert bei diesem Turnier, wo Herren und Damen gleichzeitig gespielt haben. Also da haben wir echt ein starkes Team und auch viele Spielerinnen, die aus dem gleichen Land kommen, was natürlich super ist für die Vierer und dann eben auch tolle Einzelspielerinnen, die schon ordentliche Performances gezeigt haben. Und deswegen sehe ich das ähnlich wie Sandra. Also ich glaube, Team Europa zu Hause in Spanien, das könnte echt was werden da
Ja.
unten.
Sehr gut, dann haben wir uns doch bestens vorbereitet auf den anstehenden Solheim Cup. Sandra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ja, danke.
Ist auch mal
Danke,
ein
dass ich hier
schönerer
sein
Anlass.
konnte.
Letztes Mal haben wir in Corona-Zeiten miteinander gesprochen. Das war zwar auch sehr interessant, aber die Basis war irgendwie ein bisschen komisch, weil wir nicht wussten, was passiert auf dieser Erde gerade. Heute wissen wir, es wird ein Riesen-Event kommen, kommentiert von keinem Geringeren im deutschen Fernsehen als von Florian Fritsch. Und ich bin froh, dass Isi neben dir sitzt
Ja,
und dir da ein
genau.
bisschen helfen wird.
Sie hat mir auch schon Karteikarten geschrieben.
Oh, wow.
Nein. Ja, doch, hat sie wirklich.
Was steht da drauf? Hol mir einen Kaffee, geh aus dem Studio, bring mir was zu essen.
Ja, genau
Details zu
richtig.
den Spielerinnen, ja?
Ja, genau richtig, damit ich das
Sehr
alles
cool.
auch richtig von mir gebe. Ne? Also da brauche ich auf jeden
Das
Fall
ist cool.
Schützenhilfe. Ich bin ja eher, muss ich ja zugeben, im Herrengolf zu Hause. Habe natürlich das Glück, über Sandra und Easy auch Berührungspunkte zu den Damen zu haben. Da kenne ich dann auch das eine oder andere. Aber ich muss gestehen, von allen 24 Damen plus Kapitäninnen und den 3 Vizekapitäninnen, da habe ich jetzt nicht ganz so viel Wissen. Und deswegen ist es auch gut, dass Easy mir da zur Seite steht.
Ich lasse mein Telefon auf laut, dann kannst du nochmal schreiben.
Oh, das nehme ich an. Also das, wir haben es jetzt oben recording, ja, also es läuft, wir haben es jetzt aufgenommen, das werde ich annehmen. Vielen herzlichen Dank, Sandra.
Danke.
Sehr gut. Dann ist jetzt bei Sky Sport Golf auch, da fallen allen jetzt die Riesensteine vom Herzen. Herr Fritsch ist safe, es wird ihm geholfen. Sehr gut. Juti, dann freuen wir uns jetzt auf den Solheim Cup. Wir werden uns in einer weiteren Folge natürlich drum kümmern. Dann freuen wir uns auf Sophia. Die wollte ja eigentlich heute auch dabei sein, Sophia Popov, aber familiäre Riesenfeten. Ich glaube, ihr ganzes Haus wird von der ganzen Familie besetzt. Mindestens 500 Menschen belagern sie oder so ähnlich.
16 Personen. Tatsächlich 16, ja, und sie hat ja auch ein ganz, ganz kleines Kind. Ne? Das kann man nicht mal eben so sagen, hier, setz dich mal an den Grill und kümmere dich mal um die Burger-Patties und ich bin später wieder da. Das funktioniert halt
Noch
nicht.
nicht. Noch nicht. Aber demnächst dann. Aber sie hat uns auf jeden Fall einige Messages zukommen lassen, die wir dann in der nächsten Sonderfolge zum Solheim Cup dann hören werden. Dann haben wir nämlich schon die nächste Fachfrau, die uns helfen kann, uns auf den Solheim Cup vorzubereiten. Heute an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Sandra, nochmal vielen Dank. Alles Gute
Ja,
weiterhin.
euch auch. Dankeschön.
Bis bald und wir freuen uns auf eine Riesenfeierei aus europäischer Sicht. Teil 1, Solheim Cup, Teil 2 dann eine Woche später in Rom beim
Da bin
Ryder
ich
Cup.
dabei übrigens.
Ach, dann sehen wir uns. Wir sind auch unten.
Ja? Ja, sehr cool. Dann lass
Super.
uns mal treffen irgendwo.
Sehr gut. Dann holen wir da die Feierei vor Ort
Sehr
nach.
gut.
Super gut.
Okay.
Macht es gut. Bis bald und auf Wiedersehen.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. T-Time. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.